Der Text zu der Predigt steht im 2. Mose 17 von Verse 1 bis 7. Die Israeliten brachen aus der Wüste Sin auf und zogen von einem Lagerplatz zum nächsten, wie der Herr es ihnen befahl. Als sie in Rephidim ihr Lager aufschlugen, fanden sie kein Trinkwasser. Da machten sie Mose bittere Vorwürfe und verlangten: Gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte: Warum beschwert ihr euch bei mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst und sie klagten Mose an. Warum hast du uns nur aus Ägypten herausgeholt? Willst du uns mit unseren Kindern und all unseren Herden hier verdursten lassen? Da rief Mose zum Herrn: Was soll ich jetzt mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Der Herr antwortete: Ruf einige von den Sippenoberhäuptern Israels und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm dabei den Stab in die Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast. Du wirst sehen, dass ich dich am Berg Horeb erwarte und dort von dir auf einen Felsen stehe. Schlag mit dem Stab an diesen Felsen. Dann wird Wasser aus dem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der Sippenoberhäupter von Israel tat Mose, was der Herr ihm befohlen hatte. Er nannte diesen Ort Massa und Heriba, das heißt Herausforderung und Vorwurf, weil die Israeliten dort den Herrn Vorwürfe gemacht und ihn herausgefordert hatten. Denn sie hatten gefragt: Ist der Herr bei uns oder ist er es nicht? Soweit. Und jetzt wollen wir unsere Herzen und Ohren öffnen für die Botschaft.
Ich bin ja immer wieder erstaunt, was man in manchen Gemeinden und Kirchen darf und was nicht. Also das scheint hier ein ganz anderes Land zu sein. Wir dürfen in Langen ganz andere Dinge, aber so ist das irgendwie. Und das ist auch eine gewisse Dynamik. Man muss sich dann immer wieder neu daran gewöhnen. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich auch heute hier sein kann. Es soll um die Dynamik gehen, die wir auch in Gemeinde, in den Kirchen immer wieder erleben. Und ich denke, manchmal ist es ja schade, dass wir immer wieder solche Durststrecken haben und erleben. Viele denken ja, und das wird auch dieses Jahr wieder deutlich in der Passions- und dann Osterzeit, eigentlich müssten wir Christen doch im Sieg leben. Ostern, so der große Triumphzug. Leben in der Kraft der Auferstehung. Aber im Wort Sieg liegt der Gedanke nahe, dass man vorher gekämpft hat. Sieg ohne Kampf, das geht ja nicht. Also gibt es streckenweise immer auch harte Zeiten. Manchmal sind wir gestresst, ausgelaugt, traurig, deprimiert. Angesichts der vielen Bilder, die wir in den Medien sehen oder was wir hören in der Nachbarschaft. Und dann fragen wir uns, ja, haben wir denn etwas falsch gemacht? Manchmal fragen Christen das. Und ja, manchmal ist das tatsächlich der Fall, da hat man Fehler gemacht. Aber auch wenn man den Eindruck hat, ich habe überhaupt nichts falsch gemacht, kann man dennoch enttäuscht und deprimiert sein. Und dann geht es manchem wie Elia oder wie Jesus im Garten Gethsemane oder wie Paulus, als er Angst hatte, in Korinth zu predigen. Man hat nichts falsch gemacht und ist trotzdem am Boden. Das gibt es. Und Ich muss ehrlich zugeben, auch nach so vielen Jahren pastoralem Dienst, ich kann das auch gar nicht mal erklären, warum das manchmal so ist. Ich kann auch nicht sagen, ist das jetzt, liegt das daran, dass ich etwas falsch gemacht habe oder Gott etwas Großes mit mir vorhat. Wir können uns nur fragen, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Auch jetzt haben wir ja wieder diese Zeit, Corona ist so halbwegs vorbei. Mancher in Scherzbold hat gesagt, Putin hat es in einem Schlag geschafft, Corona zu beseitigen. Kaum einer redet davon. Also Karl Lauterbach hat ja richtig Schwierigkeiten, sich noch medial in Szene zu setzen. Alles irgendwie ganz schnell vorbei. In vielen Situationen, da können wir fragen, wie gehen wir denn mit solchen schwierigen Situationen um? Wenn wir in der Wüste sind oder wenn wir übermäßig Durst haben. Und da folgen wir einem Gott, der sich was traut. Wo muss ich hinzeigen? Nach hier. Soweit? Genau. Wir folgen einem Gott, der sich was traut, der mit seinen Leuten gnädig ist, aber nicht zimperlich. Also, ich weiß nicht, was wir so halten von einem Gott, der mit circa 2,5 Millionen Menschen in die Wüste geht. Ohne klimatisierte Karawane, also ohne Wohnwagen, ohne Lebensmitteltransport, von der UNO mit Hubschraubern begleitet, ohne Kühlschränke mit Coca-Cola an jeder Ecke. So viele Männer und Frauen, Alte und Junge, zahlloses Vieh, über viele Jahre in die Wüste. Würden wir einem solchen Gott folgen? Wir laden ja jeden Samstag zu diesem Gott ein. Und manchmal habe ich schon gedacht, wissen wir eigentlich, was wir da tun? Das ist dieser Gott, der immer noch derselbe ist. Und wie können diese schwierigen Zeiten zu Startbahnen werden? Für manch einen sind solche Zeiten auch zu Sackgassen geworden. Und ich möchte heute euch mitnehmen in dieses Schulungsprogramm, das die Gemeinde Israel erlebt hat. Also mal so bewusst aus dem Blickwinkel einer Gemeinde zu sprechen. Da sind so drei Lektionen, die wir hier lernen können. Zwei dynamische Bewegungen, die wir kennen müssen. Und dann läuft alles auf eine Entscheidung zu. Und ich hoffe, wir entscheiden uns richtig. Du hast den Text schon gelesen. Ich will ihn jetzt auch nicht ein zweites Mal lesen. Das heißt, wir sind bei dem ersten Punkt. Massa und Meriba, das war der Schluss von diesem Text, bedeutet Aufruhr und Versuchung. Über 2 Millionen Menschen sind hier also in der Wüste. Und es gibt eine Lektion zu lernen, nämlich Gott ernährt uns, nicht Menschen. Gott ernährt uns. Also Sandsteine, Felsen, Hitze, keine natürliche Nahrung. Wie würde es uns ergehen, wenn man sich da mal versucht hineinzudenken, ähnlich wie jetzt Menschen, die auf der Flucht sind? Wir können uns das, wenn wir in unserem warmen Bett liegen, wenn wir eine warme Wohnung haben, und ja, wir wissen ja nicht wie lange, aber wir können uns das gar nicht richtig vorstellen, was das bedeutet, von jetzt auf nachher das alles nicht mehr zu haben. In der Kälte unterwegs zu sein, nicht zu wissen, wo werde ich nächste Nacht schlafen. Alle diese unbequemen Dinge, die murren hier. Das habe ich schon in der Arbeit mit Kindern, mit Jungschalern gelernt. Habt ihr mal eine Wanderung gemacht mit einem durstigen Kind so an der Hand? Ja, das ist ganz toll, 2 Stunden. Oder habt ihr mal ein hungriges Kind ins Bett gebracht und gesagt, morgen gibt es wieder was zu essen, aber ganz sicher? Also, wenn ihr euch erinnert, das sind keine einfachen Situationen. Und ich glaube, wir können hier diesen Menschen in der Wüste damals auch keine Vorwürfe machen, dass sie murren. Und ich glaube, wenn das in unserer Gemeinden so geschehen würde, dann wäre das auch keine einfache Situation. Wir erfahren hier, da gibt es Wasser in Mara, aber das Wasser ist bitter, ungenießbar. Also schreien sie zu Mose. Der tut etwas, okay, das Wasser wird gut. Dann kommen sie nach Elim. Ich liebe das, wenn Volk Gottes, wie auch Christen, unterwegs sind. Die ersten Christen wurden ja genannt, die des Weges sind, die auf dem Weg sind. Sie sind hier unterwegs. Wenn man weiterliest, nach Elim, wunderschön dort. 12 Wasserquellen gibt es dort. Und sie sagen natürlich, ach, könnten wir doch hier bleiben. Aber nein, dieser Gott führt weiter. Rein in die Wüste. Füllt eure Trinkschläuche. Irgendwann ist die letzte Dattel gelutscht und der letzte Trinkschlauch leer. Irgendwann schreien sie, wir haben Hunger. Und am Abend, dann gibt es Wachteln, am nächsten Morgen Manna, also Fleisch und Brötchen, jeden Tag. Na gut, Essen haben wir. Aber nach 3 Tagen ist das Wasser schon wieder zu Ende. Wem schmeckt denn dieses süße Zeug, wenn es keinen Kaffee dazu gibt? Und die Frage erhebt sich, ja, was ist denn das für ein Leiter, der uns da führt? Mose, gib uns zu trinken. Und weil Mose es nicht kann, kommt die nächste Frage. Und die lautet, ja, gibt es denn überhaupt diesen Gott? Muss ich mir das hier wirklich bieten lassen? Komm, lass uns zurück nach Ägypten. Da ging es uns doch so gut. Aufruhr und Versuchung. Massa und Meriba. So nennt Mose diesen Ort. Und die Frage ist, wer ernährt mich? Wer ernährt uns denn in der Wüste? Ich glaube, die Frage ist wichtig. Das ist sozusagen auch eine Kernfrage für uns als Kirche. Wer ernährt uns? Und zwar in der Wüste. Körperlich würden wir ja sagen, sind wir im Garten Eden. Naja gut, im Alter kommen ein paar kleine Wehwehchen, so, die stellen sich ein. Aber ansonsten ist das ja hier noch so Garten Eden. Wir haben mehr, als uns gut tut. Seelisch geht es uns auch gut. Wir haben wunderschöne Wohnzimmer, in denen wir uns wohlfühlen. Wir haben noch Wärme, wir haben Lieblingsmusik, wir lesen Bücher, wir sind mit Freunden vernetzt, wir können fast jeden Film streamen, wenn wir die Leitung dazu haben, wenn wir Langeweile haben. Also seelisch ist auch alles relativ gut, überwiegend. Mancher hat ein paar kleine Störungen. Geistlich sind wir in einer Wüste. Als wir aus dieser Welt losgezogen sind, um nach Kanaan, das heißt in den Himmel zu kommen, auf diesem Weg, da finden wir in dieser Welt nichts, was wir essen können. Wir finden keine Buße, wir finden nichts, was den Glauben stärkt, wir finden nichts, was unsere Gebete inspiriert. Das muss alles von oben kommen. Und im Blick auf das ewige Leben sind wir hier auf Erden wirklich in einer Wüste. Egal wie gut es uns äußerlich geht, wir sind in einer Wüstensituation. Und deswegen sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und er öffnet uns den Blick für die Perspektive der Ewigkeit. Das haben wir ja manchmal ganz vergessen vor lauter Bedürfnisbefriedigung. Wer ernährt uns? Mose, gib mir zu essen. Und hier sind wir auch als Kirche, als Gemeinde immer wieder in der Gefahr, dass wir den Mangel, den wir empfinden, ganz persönlich, an die falsche Adresse richten. Schwester, gib du mir zu essen. Pastor, gib du mir zu essen. Manche ernähren sich, das muss man fairerweise sagen, allein von der Frömmigkeit der unterschiedlichsten Fernseh- und Internetprediger. Also die Bibel verstaubt, beten, das tun andere irgendwo in einem Gottesdienst. Die Musiker, die haben sich was Schönes überlegt, was sie spielen oder singen können. Alles wunderbar. Aber wer ernährt mich wirklich? Mose, gib du mir zu trinken. Mose kann es aber nicht. Wen wundert es? Der Lobpreisleiter oder Musiker kann es auch nicht. Der Pastor kann es auch nicht. Ja, wer ernährt dich dann? Was wir brauchen an Gnade, an Vergebung, an Annahme, Berufung, Buße, Befreiung, das alles kommt vom Herrn Jesus Christus, von Gott, von seinem Wort, durch seinen Geist, manchmal auch vermittelt durch Menschen, ja. Als Mose dann einmal sagt, ich werde euch zu trinken geben, was passiert da? Da fällt die Tür der Verheißung ins Schloss. Das war's. Und ich sage das immer wieder auch in den Kirchen und Gemeinden, wenn ihr eure Prediger oder Pastoren oder Referenten, wen immer ihr habt, wenn ihr sie verführt, Hauskreisleiter, wen auch immer, wenn ihr sie verführt, dass sie glauben, sie könnten euch etwas zu trinken geben, dann brecht ihr diesen Menschen geistlich gesehen das Genick. Egal von welchem Leiter ihr das erwartet, das ist ein Missbrauch an ihm oder ihr. Wer ernährt uns? In der Wüste, da haben wir entweder einen Gott, der uns speist, oder wir haben nichts. In dieser Welt haben wir entweder ein Wort Gottes, von dem wir leben, oder wir haben nichts. Und wenn es uns materiell noch so gut geht und wir vielleicht dreimal im Jahr in Urlaub fahren können, in der Wüste werden wir von Gott ernährt oder wir verhungern. Das kommt nicht an im Land der Verheißung. Wir kommen dann nicht an im Land der Verheißung. Und deswegen schreien wir ruhig, wenn wir Mangel haben. Mangel an Segen, Mangel an Lebendigkeit, Inspiration, Berufung. Das ist ja die Dynamik, die wir brauchen. Und wir dürfen im Vertrauen schreien, aber nicht nach Menschen, sondern immer wieder nach dem lebendigen Gott. Er will uns ernähren und niemand sonst. Also das ist das Erste, was Sie hier gelernt haben in der Wüste. Gott führt und ernährt. Das Zweite, Gebet beschützt. Wir sind wieder auf der Reise, der Durst ist gestillt, es geht weiter. Als die Israeliten noch in Rephidim lagerten, wurden sie von den Amalekitern angegriffen. Mose befahl Josua, wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Heer von Amalek. Morgen werde ich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Viele kennen die Geschichte. Da wird dann dieser Krieg durch Gebet gewonnen. Erhebt Mose die Hände, dann siegt Josua mit seinen Männern und wenn die Hände Länge der Zeit immer müder werden, dann siegen die Amalekiter. Also, was tun sie? Halten zwei Älteste des Volkes seine Hände hoch und bringen einen Stein, damit er sich setzen kann, denn sein Rücken tut ja schon weh. Und dann wird Amalek besiegt. Bei dem Namen Amalek, das finde ich interessant, wenn man das in der Bibel liest, da wird es auch ein bisschen schaurig. Da kam nicht so ein bestimmter Trupp Amalekiter oder Menschen aus dem Volk der Amalekiter. Hier kommt Amalek. Übrigens nur an dieser Stelle, in der ganzen Bibel, nur an dieser Stelle. Ihr könnt das nachlesen. Amalek, der Feind des Volkes Gottes. Also zwischen den beiden gab es nie Frieden, zwischen Amalek und dem Volk Gottes. Nie. Sie waren stets bereit, Israel zu belästigen. Und der letzte Amalekiter hat circa 1000 Jahre später versucht, das ganze Volk Israel auszulöschen, lange vor Adolf Hitler. Er hieß Haman und die Königin Esther hat das verhindert. Noch heute feiert Israel ja das Purimfest in Erinnerung an das, was dort damals geschah. Und Israel hat so viele Kriege geführt im Laufe seines Bestehens, aber nie so erbittert wie gegen Amalek. Und nie trat jemand mit einem solchen Vernichtungswillen gegenüber Israel auf wie Amalek. Wirklich kein großes Volk, aber eine durch und durch böse Macht. Petrus erinnert Jahre später daran, euer Feind, der Teufel, schleicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welche er verschlinge. Was tut er? Da werden plötzlich, das ist manchmal so verwunderlich, da werden plötzlich die Kranken entmutigt und die Mutigen in der Gemeinde werden eingeschüchtert. Er will, dass die Starken miteinander streiten, dass die Fleißigen sich zu Tode arbeiten, dass die Reichen hochmütig werden, die Einsamen resignieren und die Ängstlichen werden bockig. Und wenn wir dann als Kirche, als Gemeinde unterwegs sind durch die Wüste, dann werden wir plötzlich überfallen. Plötzlich tauchen Krankheiten auf, ganz plötzlich. Jemand stirbt, ganz merkwürdig. Böse Gerüchte aus der Gemeinde oder von außen, Sünde unter Mitarbeitern, das alles taucht so schleichend auf. Und dahinter steckt jemand, der uns aufs Korn nimmt, der nicht will, dass wir das Land der Verheißung erreichen. Und diese Dinge, die regeln wir nicht mit noch mehr Arbeit oder dass wir noch besser werden oder dass wir noch treuer sind. Das schützt uns alles nicht, sondern das Gebet. Das Gebet kann uns schützen. Der dreieinige Gott kämpft für uns und wir sollen ihn darum bitten. Das ist ja auch der Grund, warum so viele Christen jetzt zusammenstehen, um zu beten für die Ukraine, für das, was dort passiert. Und ich sage dennoch immer wieder, müssen im Blick haben, das sehen wir ja in der Heilsgeschichte, aber auch in der Weltgeschichte, Gott hat, steht hinter allem auch und hat auch seine Ziele. Und wir verstehen so viele Dinge nicht. Wir haben natürlich unsere menschlichen Bedürfnisse, wo etwas beendet werden sollte und möglichst alles schnell wieder den alten Gang geht. Aber Gott hat viel größere Pläne und ganz andere Gedanken, die wir oftmals nicht begreifen. Wir dürfen aber ihn bitten und wir sollen das immer wieder tun. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir unter Umständen zerrieben. Bilde sich bloß niemand ein, auch in der Gemeinde, dass wenn man eine tolle Jahresplanung gemacht hat, dass dann alles andere geregelt ist. Das stimmt nicht. Sie lernen hier also in der Wüste, Gott führt und ernährt und Gebet beschützt. Das sind die beiden ersten Lektionen, damit ist aber das Ziel ja noch nicht erreicht. Und das Murren haben sie auch nicht verlernt, wenn man das weiterliest. Jahre später wird das verheißene Land dann erkundet. Ich lese mal in 4. Mose 14, könnt das zu Hause nochmal nachlesen. Oder habe ich das hier? Ja. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste, für uns nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten israelitischen Gemeinschaft zu Boden. Zwei der Spione, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen, aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein, sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Die ganze Gemeinschaft wollte Josua und Kaleb steinigen, doch da erschien allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn am Zelt Gottes. Ein drittes, der Glaube befähigt. 12 Männer erkunden also das verheißene Ziel und sind beeindruckt von dem, was sie vorfinden. Allerdings so negativ beeindruckt, dass sie empfehlen, das ganze Vorhaben abzubrechen. Nur Josua und Kaleb machen dem Volk Mut und laden zum Glauben ein. Aber das Volk will nicht. Ach, dass wir doch in der Wüste sterben. Das ist plötzlich der Lebensinhalt dieses Volkes. Gott sagt, das könnt ihr haben. Und zwei der Männer ermutigen das Volk und halten an der Verheißung fest. Und das Erschütternde bei dieser nächsten Lektion: Das Volk hat die beiden ersten Lektionen sehr wohl gehört, aber sie haben das nicht verinnerlicht. Sie haben das überhaupt nicht gelebt. Das ist eine tolle Theorie für sie gewesen. Gott wird uns führen, ernähren und schützen, ja. Aber nun müssen sie noch etwas lernen. Obwohl sie so viel Erfahrung gemacht hatten, sie waren ja mit Wasser getränkt worden, sie haben Manna und Wachteln gegessen. Sie haben die Stimme Gottes gehört. Sie haben sein Feuer gesehen, seine guten Worte empfangen. Sie haben Heilung erlebt, Sieg über Feinde. Alles das, was sie in ihrem ganzen Leben bisher erlebt haben, das hätte sie zum Glauben führen müssen, hätten richtig stark werden müssen. Aber auch hier zeigt sich, Erfahrungen nützen so gut wie nichts. Der Glaube allein befähigt, allein das Vertrauen befähigt, Gottes Wege zu gehen, nicht die Erfahrung. Manchmal machen wir vielleicht die Erfahrung, ja, der Herr hat geheilt, ganz toll, ganz großartig, wir lieben so etwas. Aber das nützt mir dann nichts, wenn ich plötzlich eine Wurzelvereiterung habe, dann bin ich wieder so schwach wie vorher. Oder umgekehrt, jemand stirbt, für den man so intensiv und lange gebetet hat, gehofft hat, dass es gut geht. Erfahrungen sind gut, aber sie nützen uns letztlich nicht so, wie die schlechten Erfahrungen uns nicht dämpfen dürfen. Wir sind glaubensorientiert und nicht erfahrungsorientiert. Also Erfahrungen nützen uns nichts, wenn sie nicht zu einem Vertrauen führen, die Wege Gottes tatsächlich zu gehen. Wege, die er uns führt. In Israel hätten sie das jetzt dringend gebraucht, den Blick auf diese anderen mächtigen Völker drumherum. Dann wären sie im Land der Verheißung gewesen. Das wäre die Chance für einen Neuanfang gewesen. Aber jetzt sitzen sie in einer Sackgasse. Und Gott sagt, ihr geht alle wieder zurück, 40 Jahre Wüste. Und dort werden sie alle sterben. Und nur Josua und Kaleb gehen mit in die Verheißung. Nur Gott ernährt uns, nur Gebet schützt uns und nur der Glaube befähigt uns. Das sind die drei Lektionen. Mir fallen hier, wie auch im Gemeindeleben, zwei grundlegende Bewegungen, die in dieser Geschichte zu finden sind, die fallen mir auf. Deswegen auch der Titel Startbahn oder Sackgasse. Ich will darauf nochmal eingehen. Die eine Bewegung ist eine nach unten. Also die Frage nach oben oder nach unten. Die nach unten zeigt dieses Volk, sie murren. Was sollen wir trinken? Wären wir in Ägypten gestorben? Das sind ihre Argumente. Warum hast du Mose uns aus Ägypten ziehen lassen? Also da sind mindestens 10 Gelegenheiten des Murrens. Offene Führungsintrigen gegen Mose, man spricht ihm die Berufung ab, mehrfach gesteinigt, mindestens einmal bittet Mose, Gott möge ihn selbst doch töten, weil er nicht mehr kann. Und am Ende ist der arme Mose so durchgeknallt, dass er sich selbst als Retter anbietet. Und dann geht die Tür zu. Das ist so Burnout eines Leiters. Der kann einem echt leid tun. Das ist die dunkle Dynamik, mit der wir alle auch in Gemeinden immer wieder zu tun haben. Der Weg nach unten, eine Bewegung nach unten. Kennt ihr den Satz, dass jemand sagt, das wird nichts. Das wird nichts, das habe ich dir gleich gesagt. Waren wir denn total verrückt, dass wir allen Kollegen erzählt haben, dass wir gläubig sind? Oder jemand sagt, wie konnte man denn jahrelang den Zehnten in die Gemeinde geben? Oder wie blöd war ich doch, dass ich dem Arzt erzählt habe, dass wir um Heilung beten und jetzt passiert nichts. Oder jemand sagt, Warum habe ich den Missionar so lange unterstützt, jetzt wo meine Tochter eine teure Ausbildung braucht? Oder wie konnten wir Missionare, Mitarbeiter anstellen, Missionare aussenden? Diese ganzen dunklen Gedanken, die kriegen Kinder schneller, als man zusehen kann. Das passiert immer wieder. Da hilft keine Pille. Und solche Gedanken, die setzen sich fort wie Sorgengedanken. Das kreist ständig um einen. Gemeinden und Kirchen verlieren überall Freude und Dynamik, weil wenn diese dunkle Bewegung, diese dunkle Dynamik, Zweifel, Kritiksucht, Streit, das vergiftet alles. Und ich sage nichts dagegen, wenn Leute dann auch mal prophetisch auftreten und sagen, hier stimmt was nicht. Aber dann bitte im Geist eines Propheten und nicht mit dem Geist eines Richters. Das ist die Bewegung nach unten. Und die andere Bewegung, die führt in die Sackgasse. Und die andere Bewegung ist die nach oben. Und jemand sagt, fürchtet euch nicht, steht fest, seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Da gibt es eine Verheißung und wir hören auf sie. In der Gemeinde taucht das immer wieder auf. Da gibt es ein aufmunterndes Wort, ein klärendes Gespräch oder ein tröstender Vers aus der Bibel, eine aufrüttelnde Predigt. Jemand, der vielleicht visionär oder mutig vorangeht. Und man geht nach Hause und ist regelrecht inspiriert, nach oben gehoben. Plötzlich hat man das Gefühl, die Welt mit ganz anderen Augen zu sehen. Da wird man mutig. Gibt es einen Auftrag vom Herrn in Wächtersbach? Komm, dann packen wir das an, dann lass es uns tun. Gibt es eine Verheißung vom Herrn? Dann glauben wir das und dann folgen wir dem. Eine Bewegung nach oben. Wir können eines hier lernen. Die Bewegungen nach unten, die kommen in der Regel immer von selbst. Das braucht gar niemand suchen. Da muss niemand etwas produzieren. Das kommt immer von alleine. Geht ganz schnell. Und die Bewegung nach oben, die muss immer gesucht werden. Und die muss man auch ergreifen und an der muss man dann auch festhalten. Und das ist schwer im Leben, aber es ist nun mal so. Und wir kennen das vermutlich alle. Irgendwie haben wir das schon mal erlebt. Bewegung nach unten, das geschieht manchmal so in kleinen Gruppen, weil wir ja sündige Menschen sind. Da sind negative Gedanken wie so ein Virus. Kennen wir ja jetzt von Corona, wie schnell das geht mit allen Varianten. Das springt so schnell von Mensch zu Mensch und das lähmt den Glauben und verhindert ein fruchtbares Ergebnis. Ganz schnell geht das. Und die Bewegung nach oben, das ist manchmal so wie ein Weckruf. Da sind ja die Israeliten Jahre später tatsächlich mit Josua in das Land der Verheißung hineingekommen. Aber wenn eine Gemeinde lieber in der Wüste sterben will, dann wird auch das geschehen. Wir haben keine Garantie, dass das immer gut geht. Wir kennen den Ausgang der Geschichte, ist ja gut. Sie kommen in das gelobte Land und auch Gott kommt mit seiner Gemeinde ans Ziel, gar keine Frage. Nur eines müssen wir sehen, er kommt vielleicht nicht mit jedem ans Ziel. Nicht jeder Einzelne kommt mit nach Kanaan. Nicht jede einzelne Gemeinde hat eine Bestandsgarantie. Wir sehen in der Türkei, Syrien, Ägypten, Jahre später, das sind alles muslimische Länder. Die ersten 600 Jahre war das richtig blühendes christliches Land. Man findet immer wieder bei archäologischen Grabungen Kirchen mit den schönsten Mosaiken. Immer noch schöner, als man manchmal denken kann. Bilder der Frömmigkeit. Und als dann der muslimische Ansturm kam, da waren die Christen nicht in der Lage, dem standzuhalten. Sie wurden, das muss man fairerweise dazu sagen, sie wurden gar nicht mal verfolgt in diesen Ländern, aber benachteiligt. Also so ähnlich, wie man das politisch heute ja manchmal noch versucht. Ja, man sagt, nein, wir müssen da gar keinen Krieg machen. wir erhöhen einfach die Steuern, die Bürger werden so zweiter Klasse behandelt. Das reichte damals schon für viele, einfach zu konvertieren. Machen wir was anderes. Nicht jede Gemeinde kommt durch, nicht jeder Christ kommt alleine durch. Manch einer landet in der Sackgasse. Und deswegen sind wir eingeladen, immer wieder auf Gottes Wort zu hören, uns von ihm belehren, aber vor allen Dingen ernähren zu lassen. Wir sind eingeladen, im Gebet Kraft zu finden, uns schützen zu lassen. Und wir sollen immer wieder bedenken, es ist nicht unsere Klugheit, die uns vor den feindlichen Angriffen rettet, sondern im Gebet dürfen wir mit Gott reden, kommunizieren, dürfen vertrauensvoll mit unserem himmlischen Vater reden und dürfen uns zum Leben befähigen lassen, denn das möchte er. Er hat Absichten mit unseren paar Jahren, die wir hier auf dieser Erde haben. Wir wissen ja gar nicht, jeder von uns weiß gar nicht, wie lange er lebt. Ich habe in meinem Leben immer wieder erlebt, wie Menschen, die so auch in den letzten Jahren, mit denen wir eng zusammen waren, unsere Freunde, wie sie von heute auf morgen plötzlich tot waren, gestorben sind. Man hat nicht damit gerechnet. Es gab überhaupt gar keine wirklichen Indizien dafür. Und es geht manchmal so schnell. Deswegen möchte ich euch Mut machen. Das, was wir hier gesehen haben, hatte ich da noch was? Nein. Na, das Blatt ist jetzt leer. Könnt ihr nächstes Mal wieder von vorne beginnen. Also ich möchte euch Mut machen, euch mit hineinnehmen zu lassen in die Bewegung Gottes, nicht nach unten, sondern nach oben. Und ihr könnt eine Menge dafür tun, vor allen Dingen Gott darin vertrauen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, das ist so gut zu wissen, dass du damals Geschichte geschrieben hast mit dem Volk Gottes. Und das ist festgehalten in deinem Wort. Das war dir wichtig, dass es festgehalten wird und dass wir heute noch daraus lernen können, was es bedeutet, unser Leben unter deiner Herrschaft zu führen. Du bist ein guter Herr, du hast gute Absichten mit unserem Leben und du lädst uns immer wieder ein, dass wir nicht an den falschen Stellen suchen, dass wir nicht Menschen oder Dinge dafür verantwortlich machen, wenn Sachen schiefgehen in unserem Leben, wenn wir nicht genügend geistlich gewachsen und gereift sind, wenn wir nicht ernährt werden durch dein Wort oder es uns schlecht geht, sondern dass wir mit allem uns an dich wenden dürfen. Du möchtest uns versorgen, du möchtest uns führen, du möchtest, dass wir bei dir bleiben, dass wir in Beziehung mit dir leben, dass wir mit dir reden und auf dich hören. Herr, und das ist dir so wichtig, dass wir diesen Weg mit dir gehen, als Einzelne wie auch als ganze Gemeinde, dass wir nicht in der Sackgasse landen, sondern dass wir erleben dürfen, dass es gut ist, mit dir unterwegs zu sein, auch hier in Wächtersbach. Ich bete, dass du diese Gemeinde segnest, bevollmächtigst, Menschen zu erreichen für dein Evangelium, aber auch, dass sie Gemeinschaft miteinander leben können und etwas Frohmachendes, Freudiges mit dir Tag für Tag erleben, bei all den schlechten Nachrichten, die uns manchmal umgeben. Du bist und bleibst ein guter Herr und du versorgst uns in allem, was auf uns zukommt. Wir ehren dich und danken dir. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr zum Segen aufstehen. Ich möchte das mit Worten eines Liedes tun. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voranzugehen. Dir will ich auf dem Wege singen, weil du mir Mut und Freude gibst. Du selber wirst ans Ziel mich bringen, weil du, mein Jesus, mich so liebst. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voranzugehen. Geh mit Gottes Segen, erhalte schützend seine Hand über dir, bewahre deine Gesundheit und dein Leben. Eröffne dir Augen und Ohren für die Wunder der Welt. Er schenke dir Zeit, zu verweilen, wo es deiner Seele bekommt. Er schenke dir Muße, zu schauen, was deinen Augen wohltut. Er schenke dir Brücken, wo der Weg zu enden scheint, und Menschen, die dir in Frieden Herberge gewähren. Der Herr segne, die dich begleiten und dir begegnen. Er halte Streit und Übles fern von dir. Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit und deine Füße stark. Es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.